Guten Morgen miteinander. Ich denke, einige von euch haben irgendwo gehört oder gelesen, dass meine Frau letzte Woche einen unglücklichen Unfall hatte am Freitagmorgen. Sie hat sich das Waden und das Skibein gebrochen und hat dann am Freitag eine Operation gehabt, hat aber auch hier schon bereits gut gespürt, dass da eine grosse Gebetsunterstützung da ist. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Operation ist gut gegangen, keine Komplikationen, aber sie ist im Moment noch im Spital und er muss jetzt noch 2-3 Tage, vielleicht sind es auch 4-5, da wissen wir noch nicht so genau, bis sie einfach wirklich an den Stöck gehen kann und mit den Stöck ihr Leben einigermaßen bewältigen, zumindest in einem reduzierten Maß selbstverständlich. Danke für das Gebet und danke auch für alle Gebete weiterhin. Ich denke, es braucht jetzt noch einen Prozess und da sind wir sehr froh auch um weitere Unterstützung. Es geht ihr dann aber so wie gut. Und genau, ich habe eigentlich habe ich irgendwie gehofft, dass sie sich die Zeit, die so eine Auszeit jetzt kann sein für sie, wir könnten brauchen auch ein bisschen, um sich zu entspannen. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Sie ist im Spitalstress irgendwie nicht nur ruhig, aber wir hoffen das Beste. Aber das bringt mich jetzt eigentlich zur Predigt. Wenn ich diese beiden Wörter Entspannung und Gelassenheit sage, was macht dann das mit dir? Und ich meine nicht, dass du jetzt denkst, auch ja, ich sollte mich wieder mal entspannen oder eigentlich sollte ich alles gelassener nehmen, sondern ich denke eigentlich vielmehr daran, wo erlebst du Entspannung? Ist es, wenn du Zeit hast für dich? Wenn du an der Sonne sitzt, eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee langsam genüsslich trinkst und die Sonne auf dein Gesicht scheint und du die Umgebung, die Menschen oder die Natur beobachten kannst? Oder entspannst du dich bei einem warmen, langen, ausgiebigen Bad? Jetzt, wo die Energiekrise auch etwas entspannt wieder ist, können wir vielleicht wieder baden? Oder entspannst du dich bei einem Wellnesswochenende? Oder in den Ferien? Oder denkst du manchmal und erwischst du dich dabei, wie du manchmal daran zurückdenkst, an die Zeit, als du jung erwachsen geworden bist oder eben auch gerade bist und im Rückblick diese Zeit als total sorgenfrei erlebt hast und daran denkst, wie cool und entspannt das alles war damals? Die Bibel ist für Gelassenheit und für Entspannung. Wir lesen in den Sprüchen, dort heißt es, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Und dann gibt uns Jesus so etwas wie ein Entspannungsautomatismus. Denn er sagt, all eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Und wenn wir unsere Sorgen wirklich dort lassen können, immer wieder auf Jesus werfen, dann haben wir das, was uns die Entspannung oftmals klaut, weg. Deshalb Entspannungsmechanismus. Der ist da. Und es gibt eigentlich in diesem Leben nur etwas, oder jetzt heute im Besonderen etwas, was dann dieses Spannungsfeld für mich zumindest doch wieder öffnet. Und das ist die Frage, ich möchte ja mich auch für Jesus einsetzen. Ich möchte ja für ihn wirken. Und Einsatz und Wirken, das tönt dann doch irgendwie nach Arbeit, oder? Also so, da geht dann das wieder auf. Es sei denn, man kann das irgendwo beides zusammenbringen. Und ich glaube, wir haben heute, wenn wir heute die Geschichte von Schifra und Pua anschauen, haben wir hier so ein Vorbild von zwei Frauen, es sind zwei Frauen, die das irgendwo zusammengebracht haben. Und wir werden das entdecken, denn wir sind ausgewählt, wir Schifra und Pua. Und den Text, den ich lese, und das ist alles, was in der Bibel über diese beiden Frauen steht, finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 1, und zwar die Verse 15 bis 21. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, und die andere Pua hieß, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, ließen sie die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Bis hierhin. Schifra und Pua, das ist erstens. Diese beiden Frauen sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, wirklich ganz normale Menschen. Wir haben auch gehört, dass sie einen Beruf haben, sie waren Hebammen. Also sie haben Kinder geholfen, auf die Welt zu kommen, und haben da intensiv mitgewirkt. Dass Gott sie auserwählt und gebraucht hat, das liegt hauptsächlich in diesem Moment an diesem Beruf, den sie ausgeübt haben, und an ihrer Art, wie sie den Glauben gelebt haben. Hebammen, das hat Gott in diesem Moment gebraucht. Aber in einer anderen Situation hätte er vielleicht eine Managerin oder einen Maurer gebraucht. Oder vielleicht eine Hausfrau oder einen Beamten. Wir wissen ja, dass Gott immer wieder genauestens plant und immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Personen am richtigen Ort hat, die dann für ihn einfach wirken. Und oft ganz normal aus ihrem Alltag heraus. Schifra und Pua. Ihre Namen könnte man übersetzen mit Schönheit und Glanz. Also, da war Schönheit und Glanz. Und die beiden Frauen, die lebten in einer ähnlichen Zeit, wie wir heute haben, eine Zeit, wo es viele Umbrüche gegeben hat. Aber im Gegensatz zu uns, haben sie unmittelbare Bedrohung erlebt, und vor allem ihr Volk wurde extrem bedrängt. Das kennen wir so natürlich bei uns nicht. Es war sehr real. Und dabei hat alles ganz gut begonnen. Da war Jakob, der mit 70 Familienmitgliedern nach Ägypten emigriert ist, dort wunderbar aufgenommen worden ist, weil eben einer von ihnen, nämlich Josef, diese Weltmacht damals, diese ägyptische Weltmacht, gestärkt und ermutigt und gekräftigt hat und dafür gewirkt hat, dass das noch stärker wird. Und deshalb hat dieses Volk Israel einen großen Haufen an Vorteilen erleben dürfen. Sie waren bevorzugt in diesem Land. Über mehrere Jahrzehnte. Bis eben dieser Pharao gekommen ist. Und der nahm das Volk Israel als Bedrohung wahr. Sie waren zu viele jetzt, zu groß, zu mächtig in seinen Augen. Und deshalb entwickelte er einen Plan und versuchte, das Volk gezielt zu dezimieren. Kurzerhand versklavte er das Volk und zwang es zur Fronarbeit. Doch die Israeliten haben sich weiter vermehrt. Und als der Pharao entdeckt hat, dass das nichts bringt, hat er einen zweiten Plan oder eine zweite Stufe gezündet und hat jetzt diese beiden Hebammen zu sich kommen lassen. Und ihnen, und die waren natürlich überrascht, die sind mitten aus ihrem Tagesgeschäft geholt worden, und der Pharao hat ihnen beauftragt: Tötet die Jungs, wenn sie auf die Welt kommen. Lasst sie nicht leben. Und die Meinung im Text hier ist ganz klar: Sie sollten, wenn immer möglich, die Knaben heimlich umbringen. Das hätten sie gekonnt in diesem Moment. Meistens auf jeden Fall, ohne dass es vielleicht die Mutter gemerkt hätte. Und die Hebammen haben das gehört sind gegangen und haben es nicht gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Und wenn wir diesen Text lesen, und das müsst ihr einmal tun, wenn ihr es nicht schon getan habt, dann entdecken wir hier eine unglaublich große Entspanntheit und Gelassenheit. Sie sind einfach gegangen und haben es nicht gemacht. Und wir lesen nirgends, dass sie irgendwie große Beratungen gemacht hätten oder eine Sitzung oder einen Ausschuss organisiert. Wie reagieren wir jetzt auf diese neue Bedrohung durch den Pharao? Oder dass sie zu Gott geschrien hätten. Wir lesen überhaupt nichts von dem. Kein Stoßgebet. Sie sind einfach gegangen und haben es nicht gemacht. Wenn heute Hebammen eben sich rausnehmen wollen aus der Mithilfe von Abtreibung, dann führen sie fast immer dieses eine Gebot an, das wir in den 10 Geboten haben, du sollst nicht töten. Und das ist natürlich das entscheidende Gebot, richtig. Genau für diesen Punkt gemacht, oder? Könnte man wirklich meinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Glanz und Herrlichkeit, Glanz und Schönheit, also Schifra und Pua, die hatten die 10 Gebote noch gar nicht. Die bekamen das Volk Israel erst auf dem Auszug. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie haben sie denn reagiert? Warum haben sie sich so entschieden? Und ich denke, was die Bibel uns sagt hier ist, sie haben eine große Ehrfurcht vor Gott gehabt. Und ganz bestimmt war ihnen auch bewusst, dass Hebamme sein ein Beruf ist, der Leben schenkt, oder? Und nicht Leben vernichtet. Und so hatten sie ganz bestimmt auch eine Ehrfurcht vor dem Leben. Aber dann gibt es noch etwas, und darauf werde ich später auch noch intensiver eingehen. Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Verheißung gekannt von Abraham. Eigentlich bin ich sicher, dass sie das haben. Und Abraham hat von Gott verheißen bekommen, unter anderem, ich will dieses Volk groß und stark machen. Und ich glaube, das war der Ausschlag, dass sie einfach entschieden haben, okay, wir gehen hin, wir fürchten Gott mehr als den Pharao. Und sie haben weitergearbeitet in Entspannung und Gelassenheit und haben vielen, vielen und wirklich vielen Kindern ins Leben geholfen. Weiterhin. Und dann kommt dieser Moment, der Pharao entdeckt, dass seine Strategie nicht aufgeht. Er lässt diese beiden Frauen rufen, oder? Und sagt zu ihnen, hey, was ist los? Und sie haben eine wunderbare Ausrede bereit und der Pharao kann ihnen nichts erwidern. Einfach entspannt und gelassen meistern die beiden Frauen diese ganz schwierige eigentlich Situation. Und sie gehen da durch. Und Gott segnet die Hebammen. Er tut ihnen wohl, schenkt ihnen Gutes, schenkt ihnen Nachkommen. Und das, obwohl sie dem Pharao ja eigentlich, wenn man das schön sagt, eine Halbwahrheit aufgetischt haben. Und das bringt mich zu dieser Frage. Dürfen wir lügen, wenn es der Sache Gottes dient? Für mich eine interessante Frage. Ich habe darüber studiert und ich kann euch gleich sagen, ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Definitive Antwort noch nicht gefunden. Eigentlich ist es ja für uns klar und eindeutig, oder? Wir wissen, was Wahrheit ist, also so verstehen wir Wahrheit. Wenn jemand kommt und sagt, der Himmel ist blau, dann schauen alle raus und sehen, der Himmel ist blau und dann sagen sie, ja, er hat die Wahrheit gesagt. Wenn aber der Himmel grau ist, dann sagen alle, hey, schau noch mal raus, der Himmel ist grau, nicht blau, nimm die Tomaten weg oder was auch immer. Oder? Also Wahrheit ist, wenn das, was man sagt, mit der Wirklichkeit, also mit dem, was ist, übereinstimmt. So zumindest verstehen wir Wahrheit. Wenn ich aber jetzt die Bibelausleger lese, dann beeilen sie sich alle, wirklich zu schreiben und zu sagen, Schiffrauen Pua haben listig, intelligent und weise gehandelt. Spannend, oder? Und wenn sie dann zur Frage kommen und nicht alle beantworten dann diese Frage und widmen sich diese Frage, dann tönt das bei einem Ausleger zumindest tönt das so, im abstrakten Sinn, ja, haben Schiffrauen Pua gelogen. Aber im größeren Sinn von Wahrheit haben sie die Wahrheit gesagt. Und ich habe dann versucht herauszufinden, wie dieser größere Sinn aussieht. Und die beiden Theologen und Ethiker auch, Schlatter und auch Bonhoeffer, die definieren dann eben Wahrheit im Zusammenhang mit der Beziehungsebene. Also die Form, die die Beziehung hat, die bestimmt, ob etwas Wahrheit ist oder nicht, auch wenn es Halbwahrheit vielleicht ist, im objektiven oder im abstrakten Sinn. Also, so viel kann ich euch sagen zu dieser Frage. Sie wird vermutlich in dieser Predigtserie noch mehrmals auftauchen und wir werden noch weiter versuchen, Antworten zu finden, die wir auch greifen können. Gehen wir zu zweitens. Lebe gelassen mit Jesus. Schiffrau und Pua, sie waren keine superfrommen oder geistlichen Überflieger. Sie hatten einfach Ehrfurcht vor Gott. Denn ihr Gott hatte sich ihrem Volk gezeigt und sie glaubten fest an diese Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Und zwar natürlich dem Abraham zuerst. Aber auch Isaac und Jakob hatte das bestätigt. Und eben gerade auch diese Verheißungen, dass er das Volk zahlreich und groß machen möchte. Aber das war nur eine Verheißung. Eine andere Verheißung, die in ihnen gelebt hat, war ganz klar diese Verheißung, dass er eines Tages einen Erlöser senden würde und das Volk aus dieser Bedrängnis, aus dieser Sklaverei herausführen würde. Auch das haben sie geglaubt. Und für Schiffrau und Pua war das gar nicht so schwer. Denn wir sehen, dass das ganze Volk Israel in dieser Zeit, wir lesen das in den ersten Kapiteln des zweiten Buches Mose, total überzeugt von diesem Gedanken war. Und sie haben alle diese Ankunft des Erlösers erwartet, sehnsüchtig auch darauf gehofft, dass er endlich kommen würde. Und das ist dann einfach, wenn die ganze Gesellschaft oder das ganze Volk, in dem man lebt, diesen Glauben teilt und hat. Dann auch wenn die Zeit schwierig ist, dann ist es relativ einfach, diesen Glauben auch zu übernehmen und selber auch zu tragen. Also es ist ganz ähnlich, wie wenn du oder jemand anders in einer Gemeinde ein- und ausgeht und dort ein fester Bestandteil dieser Gemeinde ist und diese Gemeinde pflegt diesen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie weiß, dass er der Erlöser ist. Sie weiß, dass er der Retter ist. Und sie wissen darum, dass Gott einfach real ist, dass er greifbar ist, dass er eingreift, dass er wirkt und dass er handelt, dass er unsere Gebete erhört. Dann ist es für die Leute, die in dieser Gemeinde sind, relativ einfach, das auch zu glauben und auch zu übernehmen. Und so gesehen haben Schiffrau und Pua nichts Spezielles gemacht. Sie haben einfach ihren Glauben gelebt, so wie sie ihn gekannt haben. Es ist überhaupt Gottes Art, dass er mit ganz normalen Menschen arbeitet oder wirkt. Manchmal sogar mit Menschen, die man eben aus den menschlichen Gesichtspunkten nicht auswählen würde. Die Bibel liest ja ebenfalls klar, im Neuen Testament, im 1. Korinther 1 lesen wir, dass es eben nicht viele Weise, nicht viele Edle oder nicht viele Mächtige sind, sondern dass es diejenigen sind, die töricht sind vor der Welt. Die hat Gott also auserwählt. Und wenn ich das jeweils lese, dann denke ich, da passe ich eigentlich ganz gut rein, oder? Nicht edel, nicht weise, nicht mächtig, aber ein bisschen töricht, oder? Und das, ja, das baut mich auch auf, das ermutigt mich. Und wenn ich dann weiß, dass es einfach darum geht, das zu leben, wovon ich überzeugt bin und dafür einzustehen, wenn ich einfach mir klar ist, jawohl, ich möchte Leben tanken, aber dieses Leben auch verschenken, weitergeben, so wie das unser Leitsatz ja auch sagt, dann ist es relativ einfach für mich, meinen Glauben zu leben. Manchmal gibt es Leute, die denken, ich kann das nicht. Ich bin zu kompliziert oder zu unbegabt oder zu ungeschickt, als dass ich irgendwie den Glauben leben und für Jesus hinstehen kann. Aber auch hier sagt die Bibel sehr deutlich, 2. Korinther 3, solches Vertrauen haben wir zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus fähig wären, sondern unsere Fähigkeit kommt von Gott, der uns auch fähig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. 2. Korinther 3, die Verse 4 bis 6. Also Gott macht uns fähig. Wir haben dieses Vertrauen in Gott. Hast du dieses Vertrauen, dass er dich ausrüstet, fähig macht zu dem, was er dich gebrauchen möchte und gebraucht auch, ausgerüstet bist und dass du als Diener im neuen Bund wirken kannst, nicht dem Buchstaben, sondern im Geist. Gott arbeitet also nicht nur mit Menschen, die ihren Glauben ganz normal leben, sondern er arbeitet auch einfach mit ganz normalen Menschen, oder? Und meistens, und das ist dann der dritte Teil eigentlich hier, meistens arbeitet er auch mit ganz normalen Menschen in ganz normalen Umständen. Also im ganz normalen Tagesablauf. Eben nehmen wir Schiffrauen pur. Wahrscheinlich haben sie gefrühstückt, ganz normal, haben vielleicht mit ihren Männern noch über die schwierige Geburt gesprochen, die heute wohl bevorstehen wird, sind dann zur Arbeit gegangen und dann standen auf einmal diese abgesandten Boten des Pharaos vor ihnen. Haben sie mitgenommen und sie mussten gehen. Einfach so, völlig unerwartet. Und sie haben sich diese Anweisungen angehört und haben einfach gewusst, nein, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Und ich glaube, das passiert bei uns ganz ähnlich. Gott gebraucht uns in ganz normalen Situationen. Im Gespräch mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Vereinsfreund oder was auch immer. Und auf einmal entdecken wir, und vielleicht sehen wir das nicht einmal, aber wir versuchen vielleicht unseren Freund zu ermutigen oder zu stärken oder wir erzählen etwas, was wir erlebt haben. Und auf einmal, vielleicht später entdecken wir, das hat etwas ausgelöst bei ihm oder bei ihr. Da ist etwas passiert. Und vielleicht sind die Kreise sogar noch viel größer, als wir je uns vorstellen könnten. Aber das sehen wir vielleicht später, irgendwann, in der Ewigkeit vielleicht. Oder wir sind in einer Sitzung an unserem Arbeitsplatz und wir stehen einfach für die Werte, von denen wir überzeugt sind, ein. Und es löst etwas aus. Vielleicht gibt es zuerst ein kleines Erdbeben, wir wissen das nicht. Das müssen wir dann auf uns zukommen lassen. Aber wir müssen nicht einmal sagen, dass das Gottes Werte sind, es sind einfach die guten Werte. Oder? Und das kann etwas auslösen. Und Gott wird diese Dinge gebrauchen. Gott wird uns in diesen einfachen Situationen einsetzen, um seine Werte eben auch zu platzieren und weiterzugeben. Wir haben also dann diese Situation, dass es eben ganz normale Menschen sind, die ganz normal ihren Glauben leben und in ganz normalen Situationen ihres Alltags für Gott wirken und so Leben weitergeben. Einfach so, überraschend und hoffentlich völlig entspannt. Und darum drittens, richte dich auf Wachstum aus. Schiffrauen pur wenn wir den Text lesen, dann kommt uns das wirklich ziemlich locker entgegen, sozusagen mit links. Das ist dann natürlich, wenn man drinsteckt, nicht immer so einfach. Aber bei ihnen könnte es wirklich so gewesen sein. Sie haben das gemeistert. Aber die Frage ist jetzt, was ist denn das Besondere? Was ist das Entscheidende bei ihnen? Und ich glaube, dieses Entscheidende ist tatsächlich diese Verheißung, die in ihnen gelebt hat, dass Gott gesagt hat, ich möchte das Volk Israel zahlreich und groß und stark machen. Und sie haben das geglaubt. Und wenn der Pharao kommt und sagt, wir müssen das Volk dezimieren, dann sagt der Pharao genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Und das war ihre Entscheidung, oder das war das, was ihre Entscheidung auch einfach gemacht hatte. Es war einfach klar für sie. Das wollen sie nicht, da spielen sie nicht mit. Denn sie wissen, Gott möchte etwas ganz anderes. Und in dieser Verheißung haben sie dann auch erlebt, wie das ihre Handlung eben genau das bewirkt hat. Es heißt dann, der Segen Gottes war wieder über dem Volk oder war über dem Volk und sie wurden zahlreicher und stark. Das lesen wir so. Dieses Wachstum ist weitergegangen durch sie. Aber dieses Wachstum, das scheint ja zuerst auch nichts mit uns zu tun haben, oder? Es ist ja irgendwie für Israel. Es ist eine Verheißung von Abraham, oder? Aber ist es nicht so, dass alles, was Gott mit Leben erfüllt, auch wächst, stark wird und sich vervielfältigt? Pflanzen, Tiere, Menschen? Ist es nicht so, dass Gott auch uns, dich, mich persönlich wachsen lässt, auch geistlich herausfordert zu wachsen? Und ist es nicht so, dass auch das Volk des neuen Bundes wachsen soll? Groß werden, stark? Hat Jesus nicht gesagt, ich will meine Gemeinde bauen? Hat er. Es scheint mir, dass diese Haltung des Wachstums etwas ganz Spezielles ist, dass Schifra und Pua eben gelebt haben. Und dass wir von ihnen auch lernen können, übernehmen können. Und ich bin natürlich überzeugt, dass niemand von uns von sich denkt oder für sich denkt, hey, ich möchte nicht mehr geistlich wachsen. Ich bin jetzt reif genug, oder? Ich brauche nicht noch mehr Disziplin zu lernen, ich möchte nicht noch mehr geistliche Vollmacht erleben, ich möchte nicht noch mehr Gebetserhörungen. Nein, das habe ich jetzt genug, oder? Da denke ich, dass niemand von uns so denkt. Und vermutlich denkt auch niemand so in Bezug auf die Gemeinde, oh, jetzt sind wir zu viele Leute, ich kenne nicht mehr alle. Oder die Organisation ist so kompliziert geworden und das Budget ist wieder gestiegen. Ich denke, auch da denken wir so nicht. Sondern wenn wir allenfalls wirklich mit Wachstum Schwierigkeiten haben, dann eher wohl unbewusst. Und wir wissen ja, Wachstum können wir nicht machen. Wachstum macht Gott und er schenkt oder er schenkt auch einmal nicht. Aber wir als seine Gemeinde, wir können das fördern oder auch verhindern oder bremsen. Und darum denke ich, wenn wir innerlich denken, oh, das ist zu viel oder zu schwierig, dann glaube ich, möchte ich dich heute Morgen einladen, deine Meinung zu ändern und dich aufzumachen und eins zu machen mit dieser Maxime, die ich hier sehe in dieser Geschichte. In dieser Geschichte von Schifra und Pua geht es um dieses Wachstum. Eins zu machen mit diesem Wachstum und die Überzeugung zu verändern, dein Denken verändern zu lassen und zu sagen, ja, Gott möchte Wachstum. Davon bin ich überzeugt. Und er wird mich auch dafür gebrauchen. Und dann werden wir uns auch anders verhalten vielleicht, je nachdem, wo wir gerade schon stehen. Und wir werden sagen, jeder ist herzlich willkommen hier. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserer Gemeinde immer wieder erleben. Ganz normal werden Menschen angesprochen, wenn sie das erste Mal da sind, gehen Leute auf sie zu, nehmen ein Gespräch mit ihnen und bieten auch Freundschaft an. Das läuft ganz normal. Das freut mich sehr, dass das so ist. Und vielleicht treffen wir gerade in diesem auf Menschen zugehen oder aufeinander zugehen, auch unter diesen eher vielleicht neuen Menschen unter uns, auf die Person, die wir schon lange für unser Team gesucht haben. Und dann laden wir sie ein, da mitzumachen, mitzuarbeiten. Und ja, es hilft und es passt. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir eben immer mehr mit Freude und mit Begeisterung über das reden, was wir erleben. Jesus, wer er ist, wie er wirkt und wie wir ihn erleben. Und über die Gemeinde, dass es eben gut ist, wenn wir Gemeinschaft haben. Gut ist, dass wir Geschwister haben und miteinander unterwegs sein können. Und dass es auch cool ist in dieser Garagekirche. Und dass das die Leute hören und noch mehr zuschalten im Livestream oder noch mehr auch bei uns auftauchen und kommen. Wachstum. Wir können es nicht machen. Aber ich bin überzeugt, dass das die Quintessenz dieser Geschichte von Schifra und Pua ist. Gott will Wachstum. Auch für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und das möchte er durch dich und durch mich bewirken. Und macht er bereits. Locker und entspannt hoffentlich. Amen.